Also jede Textfolie kann eingestampft werden, die wird ersetzt durch Freisprechen. Ich hatte Riesenprobleme, vor Menschen zu reden. Praxis ist der Trick. Es gibt eine übergeordnete Regel bei Präsentationen. Und zwar, Aufmerksamkeit muss fokussiert werden und darf nicht dividiert werden. Ich sage euch jetzt etwas, was eure PowerPoints nur mit diesem Tipp dreimal so wirksam macht.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Heute geht es um einen echten Perspektivwechsel, nämlich Präsentationen, die faszinieren statt zu ermüden. Und unser Gast ist der Rhetorikexperte und Bestsellerautor Matthias Pöhm, der mit seinem provokanten Buch »Präsentieren Sie noch oder faszinieren Sie schon?« eine klare Botschaft sendet. PowerPoint gehört abgeschafft. Er zeigt, warum emotionale Rhetorik und Flipcharts überzeugender sind als Bullet Points und animierte Folien und wie man sein Publikum wirklich begeistert. Und ich freue mich, dass ich ihn heute hier im Meeting habe. Hallo, Herr Pöhm.
Hallo, Herr Eck.
Herr Pöhm, Ihr Buch ist ein Plädoyer gegen PowerPoint. Was war denn der persönliche Auslöser, der Sie dazu gebracht hat, sich so radikal davon zu distanzieren?
Ja, da gibt es nicht einen, es gibt Tausende. Praktisch jede PowerPoint-Präsentation ist ein Auslöser, der mich immer bestärkt in dem, was ich erkannt habe. Also der Durchschnitt dieser PowerPoint-Präsentationen, der ist ja so, dass man eben nicht begeistert ist. Und die Ursache ist, dass die Leute lesen und schon sehen, was der Redner zu sagen hat. Und ein wichtiges Element guter Präsentation ist Spannung. Und das kann über so eine PowerPoint nicht entstehen. Und ich will nicht recht haben, ich will immer nur das beste Ergebnis. Und deswegen teste ich sowas. Also ich habe Coaching-Kunden, die kommen zu mir mit wichtigen Reden und dann sage ich, okay, jetzt haben wir die PowerPoint-Version und jetzt stellen wir mal meine Version gegenüber und dann schauen wir beide, was hat die höhere Wirkung. Dann nehmen wir das, was die höhere Wirkung hat. Und wenn sie das über 20 Jahre machen und in 9 von 10 Fällen gewinnt die Alternative, dann ist das ein Ergebnis.
Aber PowerPoint gewinnt manchmal schon.
Natürlich, ja. Na, das will ich nicht aberkennen. PowerPoint, also hin und wieder. Und dann lasse ich natürlich auch mit dem Ziel, ich will die beste Wirkung haben, wenn PowerPoint es schlägt. Aber in 9 von 10 Fällen halt nicht.
Ja, man wächst ja so ein bisschen mit PowerPoint auf. Und jeder, der eine Rede oder irgendwas hält oder eine Präsentation machen muss, fängt da mit PowerPoint irgendwie an. Gab es so einen Moment, wo Sie erkannt haben, das ist ja wirklich etwas, wogegen ich arbeiten muss, beziehungsweise eine bessere Lösung vorschlagen muss?
Es war die dauerhafte Beobachtung von schlechten Präsentationen, die mich dazu gebracht hat. Ja. Und vor allem die Alternative, die halt besser ist. Also wenn man dann sagt, okay, das ist PowerPoint, jetzt mache ich es mal anders. Also wissen Sie, es gibt gute Redner, die mit PowerPoint präsentieren. Und jetzt schließen die anderen zu schnell rück, sagen, ja, das ist Herr Pöhm, wegen PowerPoint. Aber das ist leider nicht so. Es ist so, als ob Sie einen guten Redner haben, der hat Sie begeistert. Und dann erstellen Sie fest, der Typ hatte rote Schuhe an. Und jetzt schließen Sie daraus, rote Schuhe ist der Kern. Wenn der zufällig PowerPoint benutzt hat, heißt das nicht, dass das die Ursache war. Die Gegenprobe wurde nicht gemacht, dass man gesagt hat, so, jetzt nimm mal PowerPoint weg und mach's mal alternativ mit den Dingen, die ich halt propagiere und gucken, ob es noch besser wird. Das liegt den meisten Leuten so als Schnellschussanalyse auf den Lippen. Ja, das war wegen PowerPoint, aber es ist halt leider nicht so.
Ja, Sie sprechen von betreutem Lesen, hatten Sie gerade auch schon mal gesagt bei Präsentationen. Was wirkt denn da so lähmend auf das Publikum? Können Sie es noch mal in Ihren Worten beschreiben?
Es ist diese Information, die ich sagen will, die ist nochmal parallel zu sehen. So, und wenn Sie jetzt einen Chart haben, wo draufsteht zum Beispiel Umsatzergebnis, Neu-Shop-Eröffnung im Jahr 2025. So, und da ist der Balken sichtbar, die geplante Balken und der erreichte Balken. Und jetzt sehen Sie das sofort. Und es fängt der Redner an zu reden. Und jetzt, wo ist die Überraschung? Spannung kann nicht aufgebaut werden mit PowerPoint. Und das ist das Problem. Und auch die Illusion, dass Bilder, das wird immer gepredigt, ja, Bilder sind super, Fotos sind gut, ich mache das ganz in Schlack. Und auch das habe ich gegengetestet. Ich sage nicht, dass jedes Foto verboten ist, aber ich habe festgestellt, wenn ich mit Worten ein Foto beschreibe und es dann in der Gegenvariante als Foto zeige, werde ich erstaunt oder wird jeder andere erstaunt feststellen, dass das mit Worten beschriebene Foto eine höhere Wirkung hat als das Foto selber. Das ist doch ganz erstaunlich.
Wegen dem Kopfkino, oder? Also wenn man nichts sieht, aber die Worte hört, dann fängt man ja an, selber
genau, ja,
sich das zu machen.
Also ich kann Ihnen das demonstrieren. Ein schwarzes Auto biegt auf einen Parkplatz ein. Sonntagnachmittag, nur wenige Autos auf dem Park. Am Ende vom Parkplatz ein schwarzes Gebäude. Das Auto fährt langsam quer über den Parkplatz Richtung schwarzes Gebäude. Vor dem Haupteingang bleibt es stehen. Sie hören mir zu ohne Ende, aber wenn ich das jetzt als Foto zeige, habe ich niemals diese Wirkung. Oder selbst als Film. Also das mit Worten gezeichnet. Wissen Sie, haben meinen Film gesehen. Und das ist eine höhere Wirkung, wenn mit Worten erzeugte Bilder auf die geistige Leinwand des Zuhörers projiziert, haben eine wesentlich höhere Wirkung als ein auf einer externen Leinwand entstandenen Bild. So, aber es gibt natürlich noch mehr zur Rhetorik zu sagen als nur PowerPoint. Ne? Lass PowerPoint weg. Nein, ich sage nicht, lass PowerPoint weg. Wenn es benutzt wird, dann benutze es so, dass es zum Krimi wird. Das kann man machen. Und der Trick ist der, man muss diese PowerPoints animieren, um Himmels Willen. Das heißt also nicht eingeschwebte Texte, das meine ich damit nicht, sondern wenn Sie eine Grafik haben, dann machen Sie die Grafik Stück für Stück eingeblendet und nicht mehr Volltext. Dann geht das. Es ist zwar noch immer besser, mit dem Flipchart das zu machen. Also eine Grafik mache ich am Flipchart, so ein Balkendiagramm. Drei Balken, die zeichne ich hin. Und das ist eine viel höhere Spannung, weil es ist ein Mensch, der was erschafft. So, okay, aber die zweitbeste Variante ist dann, wenn schon PowerPoint, dann muss der Balken nicht voll eingeblendet sein, sondern der wächst hoch, wenn ich es ankündige. So, also.
Man erlebt was sozusagen. Ein zentrales Element, das hatten Sie vorhin auch schon angedeutet, Ihre Arbeit ist das Flipchart. Und haben Sie da Tipps, wie man das wirkungsvoll einsetzen kann?
So, es ist so, also es gibt zwei Alternativen für PowerPoint. Das eine ist tatsächlich Flipchart und das zweite ist, jetzt kommt's, frei sprechen. Folgende Regel. Jede Textfolie kann ich einstampfen. Textfolien wird durch Freisprechen ersetzt, weil das ist dieses gefühlte Scheintoderfahrung, weil ich lese, was der Redner, als zweites demnächst sagt. Und da ist die Spannung tot. So, und dann wiederholt er nochmal, was jeder schon gelesen hat. Also jede Textfolie kann eingestampft werden, die wird ersetzt durch Freisprechen. Wenn ich sage, die Wischkriterien des Regensensors. Erstens, die Erkennung der Wischnotwendigkeit bei Erkennen des Regenimpulses. So, ne, steht da als Text. Zweitens, Wischintervall Erhöhung durch Erkennen der Regenmenge. So, okay, ist eine Textfolie. Was mache ich hier? Schmeiß die Folie raus und sage, schauen Sie, unser Fahrzeug hat einen Regensensor. Er erkennt, ob es regnet. Und jetzt mache ich eine Geste und er macht den Scheibenwischer an und ich gehe meine Hand nach links und rechts bewegen. Und dann sage ich als zweites, und der Regensensor erkennt, wie viel es regnet. Und er macht den Scheibenwischer schneller und jetzt bewege ich meine Hand schneller. Merken Sie, und diese Textfolie tötet Spannung. Also Textfolie einstampfen. Und das zweite ist, wenn Grafik oder irgendwelche Stilelemente, dann Flipchart. Und als drittes, wenn diese 10%, wenn dann PowerPoint, dann mache ich es animiert. So, und am Flipchart habe ich im Buch drei Kapitel Buch kann man ja mal erwähnen, präsentieren Sie noch, faszinieren Sie schon. Ja, und da habe ich also etliches dazu zu sagen, was man am Flipchart machen muss, ne? Also was man machen kann, um Spannung zu erzeugen.
Wenn ich jetzt Stichworte habe, also Text zwar auf der Folie meinetwegen, aber nur Stichworte und erzähle dazu Geschichten, das wäre wieder was, wo Sie noch mitgehen könnten, oder?
Ja, man muss es aber, okay, sage ich gut, wenn man es richtig macht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Stichwort habe, dann also sagen wir, Umsatzergebnis entgegen der Erwartung um 25% höher. Ne, schreibt der hin. Das schreibe ich aber nicht, sondern der Profi macht Folgendes. Jetzt sagt er auf der Tonspur, liebe Mitarbeiter, wir haben einen Umsatz geplant von plus 3%. Und jetzt sage ich euch, was wir tatsächlich erreicht haben. Klick! Und jetzt erscheint eine Folie, wo über den ganzen Bildschirm steht das Wort 25%, so groß wie möglich und nichts weiter. Und dann sage ich, Klick aus. Das bleibt nicht stehen. Alle lassen das stehen. Sondern okay, 25%. Und da haben wir uns alle einen Applaus verdient. Also da ist das das Stichwort, das ich dort hinschreibe, aber dann flächendeckend und groß. Und ich lasse es auch nicht eine Viertelstunde stehen. Sondern das wird eingeblendet. Und jetzt kommt die nächste Trick für PowerPoint-Leger. Leute, ich sage euch jetzt etwas, was eure PowerPoints nur mit diesem Tipp dreimal so wirksam macht. Es gibt eine Folie, die ich als PowerPoint-Gegner, als Gründer der Anti-PowerPoint-Partei kenne, aber die meisten PowerPoint-Leger nicht. Und zwar, das ist die Schwarzfolie. Eine Schwarzfolie schaltet den Bildschirm aus. Da wird nicht schwarzes Licht eingeblendet, sondern es ist weg. Folgende Regel zur Verdreifachung der Wirkung eurer PowerPoint. Jede zweite Folie ist in Zukunft eine Schwarzfolie. Das heißt, da ist PowerPoint wieder aus und der Redner steht im Mittelpunkt und nicht mehr eine permanente Ablenkung. Allein durch den Tipp wird eure Präsentation dreimal besser.
Ja, ich denke auch, die Energie wird ja von diesen vielen Informationen auf PowerPoints oder im Hintergrund vom Redner weggezogen.
Ja, natürlich. Es ist eine ständige Ablenkung. Es gibt eine übergeordnete Regel bei Präsentationen. Und zwar, Aufmerksamkeit muss fokussiert werden und darf nicht dividiert werden. Nochmal, Aufmerksamkeit muss fokussiert werden und nicht dividiert. Und jetzt ist es so, der Redner, wenn der steht, ist die Aufmerksamkeit auf ihn. Er ist der Hauptenergiepunkt, auf den geachtet wird. Und wenn permanent hinten eine Ablenkung ist, habe ich zwei Elemente, wo mein Auge ständig hin und her wandert. Schon aus dem Grund sollte das dann immer wieder ausgeschaltet sein. Und das macht man über die Schwarzfolie.
Sie betonen ja auch die Rolle der Emotionen in der Sprache, also die sogenannte Wirksprache. Was macht eine Aussage wirklich überzeugend? Man hört ja viele Redner, die relativ monoton sind, und das ist wahrscheinlich eines der Elemente.
Es gibt mehrere Aspekte dazu. Also einmal, es gibt also die sprachliche Ebene und es gibt die nonverbale Ebene. So, und nonverbal macht zwei Drittel aus. Also erstmal, Sie brauchen einen gewissen Grundtext, der gut ist. So, und da gibt's schon etliches zu sagen. Ich sag mal, eine wichtige Regel, Spannung. Die meisten schaffen es nicht, Spannung in ihre Aussagen zu bekommen. Wie mache ich eine Aussage spannend? Und die meisten machen nur Ergebnispräsentationen. Die sagen, ja, also hier, wir haben 35% Absatz hier in dem Gebiet Nordschleswig, dann haben wir in Südschleswig, das ist alles langweilig. So, und jetzt erstmal auf der Textebene brauche ich eine Unbekannte. So, und das vergessen Sie. Spannung entsteht über die Unbekannte. Na, wenn man Fußball guckt und wird nur das Ergebnis mitgeteilt, ist das nicht spannend. Aber wenn das Ergebnis entsteht, da liegt es drin. So, wie macht man das in der Präsentation? Wir hatten in Schleswig geplant, wir wollten 18.000 von unseren Paketen absetzen. Und dann ist Folgendes passiert. Es kam ein Unwetter. Und es waren unsere Prospektverteiler, die konnten nicht raus. Merken Sie, wie Spannung entsteht, weil die Unbekannte da ist. Und so muss man das machen. Und nicht nur Ergebnispräsentation. Also das ist die Textebene. Jetzt kommt die nonverbale Ebene. Wie macht man eine Sache spannend? So, und da kommt, also zum Beispiel, da gibt es etliches zu sagen. Also das erste ist mal, wie betone ich? So, ne? Da ist es jetzt so. Wir haben also 18.400 abgesetzt. Haben Sie gehört? Abgesetzt. So, da ging die Stimme hoch. Also die Hälfte aller Teilnehmer hat das bei mir, also Rhetorik-Teilnehmer im Rhetorik-Seminar. Und man spürte, das ist langweilig. Sondern wir haben, jetzt sage ich Ihnen, wie viel wir abgesetzt haben. Es waren 18.500 Stück. Jetzt ist Spannung da. Spüren Sie, dieselbe Zahl, nur über Betonung ist die anders geworden. So, und das ist so mal das Erste. Dann geht's über Pausen. Die Leute, alles nonverbal. Pausen. Sie müssen Pausen machen und nicht nur einfach den Text abspulen, sondern die Pause erzeugt eine Spannung. Jetzt sage ich Ihnen, wie wir unsere Kunden online gebracht haben. Hören Sie hin. Wir haben die guten alten Prospekte wieder ausgepackt. Wir haben Briefe verschickt und die Leute gingen online. Merken Sie die Pausen, was die an Wirkung erzeugt. Und nicht einfach, ja, wir haben die neue Methode ausgetestet. Durch Prospekte wurde unsere Online-Präsenz um 35% größer. Das ist unspektakulär. So, also erstmal die Unbekannte, dann nonverbal, Pausen machen, Stimme absenken. Und das sind zwei schon von wichtigen Elementen.
Was sind denn die häufigsten Fehler, die Präsentatoren oder Präsentatorinnen überhaupt machen, die dann ja auch zu Ihnen kommen und vielleicht was lernen möchten?
Ja, also der häufigste Fehler, den ich im Durchschnitt meiner Teilnehmer feststelle, ist, die Leute reden zu allgemein. Sie werden nicht konkret. Sie reden in Schlagworten. Das ist ein grassierendes Problem. Also die sagen zum Beispiel, ich konnte den Verband wieder zum Erfolg verhelfen. Den lasse Aussagen. Die sagen, ich hatte eine gute Note im Diplom. Ich konnte den Verband wieder zum Erfolg verhelfen. Das ist keine Aussage, die in irgendeiner Form begeistert. So, weil, ich sage Ihnen warum, weil das Hirn kann mit allgemeinen Aussagen nichts anfangen. Das Hirn braucht Konkretes. Das Hirn braucht Bilder. Ich muss es so konkret machen, dass Bilder entstehen. Und jetzt eine faszinierende Technik, die Sie sofort draußen alle einsetzen können bei Ihren Präsentationen. Sie ersetzen die allgemeinen Aussagen durch bezifferbare Aussagen. Ich konnte den Verband wieder zum Erfolg verhelfen. Erste Variante. Zweite Variante. Als ich den Verband übernommen habe, hatte er 136 Mitglieder. Es waren mal 170 gewesen. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich will bis zum Jahresende wieder 150 erreichen. Am Jahresende habe ich zusammengezählt, es waren 219 Mitglieder. Nochmal die Gegenüberstellung. Ich konnte den Verband zum Erfolg verhelfen. Erste Variante und die zweite Variante. Also Ziffern ist der goldene Trick, um allgemeine Aussagen zur Hochwirkung zu bringen. Sie müssen Ihre Aussagen beziffern und nicht, ich hatte Erfolg, es war eine Verbesserung und all dieses Zeug. Und das höre ich bei meinen Teilnehmern reihenweise. Und im Seminar trainieren wir das. Also es ist nicht getan, dass man das gehört hat, weil das Umsetzen ist das. Training ist der eigentliche Fortschritt und nicht das Wissen. Weil da kann man sich YouTube-Videos anhören und wird trotzdem nicht besser.
Ziffern auf der einen Seite, aber wahrscheinlich auch konkrete Geschichten, wenn es irgendwas ist, was man jetzt nicht mit Zahlen belegen kann.
Ja, okay, das ist mal das Erste. Und Geschichten erzählen ist das Zweite, tatsächlich. Aber dann ist es auch noch, wie erzähle ich Geschichten? Also allein nur die Leute sagen, ich will Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Wir konnten durch mehr Aufwand unseren Umsatz dann verdoppeln. Das ist keine Geschichte. Aber es wird als Geschichte deklariert und man denkt, das war eine Geschichte. Nur weil ich Geschichte sage, ist es noch keine. Also was ist Inhalt einer Geschichte? Wie macht man Storytelling? Da könnten wir jetzt auch noch eine Stunde drüber reden. So, und ja, Geschichten funktionieren, aber auch bei der Geschichte braucht man, es müssen Bilder entstehen und ich muss Spannung aufbauen. Und das können auch nicht viele. Wir erzählen zwar Geschichten, aber es sind weder Bilder drin, noch ist die Spannung drin.
Haben Sie da mal ein Beispiel, wo Sie begeistert waren aus einem der letzten Seminare vielleicht, wo ein Teilnehmer das auch richtig dann rübergebracht hat?
Ja, das, ich habe es Ihnen gerade gemacht, ne? Ein schwarzes Auto liegt auf einem Parkplatz ein. So, schon die Spannung da. Also man kann so Geschichten ganz einfach anfangen, indem man zum Beispiel Folgendes sagt. März 1997. Ein junger Mann sitzt in seinem Auto. Er fährt durch die Nacht, es regnet. Er kommt an eine Grenze. Der Zöllner schaut seinen Pass an. Er schaut ihn an. Er zögert. Er sagt, fahren Sie weiter. So, das ist Geschichte. Ich habe mit einem Schnips habe ich Spannung. Sie sind voll in der Geschichte. Das ist so eine Methode, die nenne ich Wirksprache. Das ist die Sprache der höchsten Wirkung, wie man Geschichten aufbauen kann, dass man eine Stecknadel fallen hören kann. Also das ist auch ausführlich in meinem Buch beschrieben und im Seminar. Da schauen wir uns das an. Also wenn Geschichten erzählen, wie, das kann auch kaum einer. Ich habe da so eine Struktur entwickelt, wie man das macht, dass man eine Stecknadel fallen hören kann.
Jetzt haben wir viele Auszüge, Tipps gehört. Würden Sie das sagen, ist das eine neue Methode Pöhm, die Sie entwickelt haben über die Jahre?
Ja, das würde ich schon sagen. Also das, was ich tatsächlich anders mache als meine Rhetoriktrainer-Kollegen, das spürt man in deren Büchern, in deren Videos. Die machen nichts Neues. So, die haben drei Bücher gelesen und dann geht man ins Seminar und sagt, ja, das Fünf-Ohren-Modell von Friedhelm von Thun oder wie der da heißt. Und so hat man gesagt, das kann ich überhaupt nicht anwenden. Was mache ich mit diesem dummen Ohrenmodell? Und alles das, das sind so ausgekaute Dinge. Oder Aristoteles, der Aristoteles hat eine deliberative Rhetorik definiert. Er hat eine demonstrative und eine forensische Rhetorik definiert. Das eine ist Vergangenheit, das andere ist Gegenwart und das andere ist Zukunft. Sowas höre ich von Rhetoriktrainern. Jetzt frage ich, was mache ich mit dem Unfug? Nützt mir ja gar nichts. Also so Theorien abgeleiert. Und da bin ich wirklich anders. Ich habe Dinge entwickelt selber. Einfach nur aus Eigenbeobachtung, aus Eigenforschung. Viel auch Fremdbeobachtung, wo ich erkannt habe, das war gut und ich kann erkennen, warum es gut war. Also das ist tatsächlich so. Bei mir ist nicht nur so einfach wiederholtes Rhetorik-Soße, die ich da also überall hören kann, sondern da ist wirklich etwas, was aus mir entstanden ist. Und deswegen, wer also mal in mein Seminar kommt, der lernt Dinge, die er dir woanders nicht lernt.
Was war die schönste Rückmeldung nach so einem Tag oder vielleicht nachdem der Teilnehmer dann seine Rede vielleicht gehalten hat, auf die er sich vorbereitet hat bei Ihnen? Was war da so die schönste Rückmeldung?
Ja, da ist so, da gibt's tausend Wissen. Ich habe 800 Leute gecoacht für wichtige Reden. Also das ist eher so, wo man es messbar machen kann. So, und da hatte ich zum Beispiel, der hat die Solarpanelen auf Dächer von Einfamilienhausbesitzern gemacht. Und er hatte eine Veranstaltung, der hat das irgendwie über Zeitungsinterrate, hat er eine Veranstaltung füllen können mit über 500 Einfamilienhausbesitzer. So, und dann ist er zu mir gekommen und hat eine Rede gemacht. Dann gesagt, Herr Böhm, ich möchte, dass die Leute Angebot haben. Ich sage, was erwarten Sie denn? Wenn ich 5% aller Anwesenden hätte, dann wäre das gigantisch. Wir hatten am Ende 27% aller Anwesenden. Der ist an dem Tag Millionär geworden. Nur, also Umsatzmillionär. Nur über diese eine Rede, die ich mit ihm gemacht habe. Also bei mir sind die Dinge messbar. Wenn es nicht alles ist messbar, das ist klar. Ne? Hier konnte man den Erfolg messen, aber wenn einer so eine Mitarbeiter-Einstiegsversammlung macht, wollte die Leute motivieren will, das kann man halt nicht richtig messen.
Jetzt machen Sie das ja schon eine lange Zeit. Wie wird man denn Rhetorikexperte oder wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, ich bin über ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte Riesenprobleme, vor Menschen zu reden. Und ich war in der Zeit in der Firma, da war ich Personalvertreter gewählt und jetzt gab es die Mitarbeiterversammlung am Ende des Jahres. Chef hat präsentiert, ich saß ein bisschen mitten in der Menge. Und plötzlich, mitten in seinem Vortrag, sieht er mich, er deutet auf mich, er sagt, ach, Herr Böhm ist ja da, der könnte schnell was zum Thema Personalvertretung sagen. Ich stehe auf, knallrot im Gesicht, beginne zu reden. Ich merke, meine Stimme ist zerhackt vom Puls. Jeder hört es. Das war in Genf. In Genf spricht man Französisch. Das ist nicht meine Muttersprache. Ich sehe, die ersten Menschen schauen zu Boden. Es ist peinlich, mich anzuschauen. Irgendwann sage ich, hör auf, ich setze mich wieder. Es vergehen endlose Sekunden, bis der Chef wieder das Wort ergreift. Der gewählte Personalvertreter blamiert vor der ganzen Belegschaft. Wollte 2 Tage nicht mehr in die Firma gehen. Und das war der Startschuss für meine Karriere. Damals habe ich mir geschworen, so seit Schülertagen plagt dich das. Reden vor Menschen, das kriegst du weg. Egal wie lange es dauert, egal wie viel Zeit, egal wie viel Energie, du kriegst das weg. Und dann begann ein sehr langer Weg. Und ich habe mich wie ein Besessener in die Rhetorik gestürzt. Und sondern nicht nur Zeug gelesen, wie alle meine Kollegen, sondern selber ausprobiert. Ich wollte diese Angst wegbringen und ich wollte besser werden. So, und daraus ist das Ganze entstanden. Also ich bin selbst Heiler. So, und dann wurde ich besser als meine Lehrer und habe mich selbstständig gemacht. Irgendwann habe ich gemerkt, was wird denn da für ein dünnes Zeug gepredigt? Also schon damals ist mir das aufgefallen. Was redet der für einen Unfug? Das kann ich überhaupt nicht anwenden. Das ist so reine Theorievermittlung. Aber was mache ich da im Alltag mit? Ich habe morgen eine Präsentation, da muss ich meine Mannschaft motivieren, damit wir mehr Überstunden machen und dann höre ich ein 5-Uhr-Modell. Also, was mache ich jetzt? Also, okay, und ich habe da wirklich, mein Zeug ist praxisnah. Also das kann man sofort in der nächsten Präsentation anwenden und dann wird es sichtbar besser.
Also Sie waren ja eher schüchtern, wenn ich das richtig verstanden habe, oder zumindest hatten Sie Probleme vor Menschen zu reden, dann haben Sie sich reingestürzt. Wo hat es denn dann Klick gemacht, wo Sie gesagt haben, so, jetzt habe ich damit überhaupt kein Problem mehr, jetzt gehe ich auf die Bühne und rocke das?
Das ist nicht so. Wissen Sie, das ist so, wo hat es Klick gemacht beim Klavierspielen oder beim Fußball? Nee, das ist einfach irgendwann, es gibt immer wie so eine Aktienkurve. Wissen Sie, die geht nicht linear nach oben jeden Tag besser. Oder einmal macht es einen Sprung und dann ist man dort, sondern das geht so mal mit Zickzack, dann gibt es wieder Einbrüche. Aber es geht irgendwie auf lange Sicht nach oben. So, und das wurde dann immer besser und die Angst wurde immer weniger und ich wurde einfach immer besser. Man kann durch nichts 25 Jahre Erfahrung ersetzen. Das ist so, das kann man nicht durch irgendeine angeblich noch so tolle Ausbildung und jetzt ist man der Rhetoriktrainer. Das stimmt nicht. Messi, ne, wenn der nicht, also der Fußballer, wenn der nicht von 3 Jahren an diesen Ball in der Hand gehabt hätte, dann könnte der nicht so kreativ sein.
Deswegen fragte ich, weil Sie hatten ja ein Problem damit und haben sich so toll entwickelt auf diese Weise. Wie haben Sie da angefangen? Also haben Sie offiziell mal Reden gehalten oder sich gemeldet, wenn es um eine Rede ging?
Danke, das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich so passiert. Ich habe Rhetorikbücher gelesen, en masse, die haben alle nichts genützt. Dann habe ich Abendkurse Rhetorik und habe mich reingestürzt in Redeerfahrung. Wo kann ich reden? Vater, Geburtstag, ich steh auf, halt eine Rese. Chef, zum Chef gegangen, nächstes Meeting will ich mein Projekt präsentieren. Zum Inhaber der Firma, bei der nächsten Messe will ich irgendeine Messe-Game-Show moderieren und lauter so Zeug. Und ich wurde zum Wahnsinnigen von Suchen nach Gelegenheiten, wo kann ich reden? Praxis ist der Trick. So, und da ist nicht die Angst weg. Ich bin immer durch die Angst gegangen. Aber mit der Zeit kann man die Angst nicht mehr aufrechterhalten. Wir haben es so oft gemacht. Und deswegen habe ich, wissen Sie, ein Seminar, das ich mir damals gewünscht habe. Das habe ich dann, wie ich dann selbstständig wurde, aufgezogen. Und zwar, ich wollte ein Seminar, wo man so viel reden kann wie möglich, weil normales Rhetorikseminar gehen Sie 4-mal, 5-mal reden. Das reicht. Also dann ist das, weil zu viele Teilnehmer sind. So, und dann haben Sie aber diese 8 bis 10 Leute, an die gewöhnen Sie sich, die Angst ist nicht mehr da. Aber ich wollte vor großen Mengen reden. Und dieses Seminar habe ich erschaffen. Das einzige Seminar in Europa, wo die Teilnehmer vor über 100 Menschen reden. Ich habe ein bestelltes Publikum. So, und das findet jetzt nächstes März wieder statt. 20. 21. März. Wer sich dafür interessiert, gehen Sie mal online. Weil dort können Sie 17 Mal in 2 Tagen reden und Sie reden vor über 100 Menschen. Es gibt niemand da draußen, der so ein Seminar hat. So, und das ist aus dem entstanden. Es wurde also immer besser, ne? Und das Seminar habe ich mir damals gewünscht. Und es gab es halt nicht. Und ich habe es dann aufgesetzt für die Leute, die Redefrequenz haben wollen und die viele Leute vor sich haben wollen.
Was Sie sich damals als Personalvertreter nicht gedacht haben, würden Sie heute sagen, das ist Ihr Traumjob, Rhetoriktrainer zu sein?
Absolut. Ich liebe das. Ich lebe es und ich bin gut darin. Wer liebt, was er tut, ist auch gut in dem, was er tut. Also das war das Beste, was mir passieren konnte, das Erlebnis damals, und dass ich dann irgendwann auch den Sprung geschafft habe, meinen alten Beruf loszulassen. Also ich war Software-Ingenieur damals. Und jetzt bin ich da, hier bin ich zu Hause. Im Software war ich nicht zu Hause.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke, für den leidenschaftlichen Appell gegen langweilige Präsentationen und für inspirierende Impulse. Man merkt richtig, wie Sie für das Thema brennen, wie es Ihnen Spaß macht, glaube ich, andere auch zu motivieren. Und ja, wir werden das auf jeden Fall verlinken in unseren Shownotes. Wann kann man Sie denn eventuell das nächste Mal sehen? Ist das März oder gibt es wahrscheinlich auch andere Termine bis dahin?
Naja, es gibt andere, da kann man online gehen. Für diejenigen, die es interessiert, poem@poem.com. Und dort stehen alle Termine für alle meine Seminare.
Hervorragend. Vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen, die Geschichten werde ich nicht vergessen, die Sie jetzt erzählt haben. Alles Gute.
Herr Eck, freut mich. Danke. Gruß an alle Zuhörer.
Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.